Ein Mann sagt zu seinem Rabbi: Rabbi, ich sehne mich so nach Frieden, nach Liebe, nach der Stimme Gottes. Der Rabbi fragt: Und was machst du dagegen? Der Mann antwortet: Ich beschwere mich jeden Tag bei meinem Nachbarn über den Lärm. Der Rabbi nickt: Sehr gut, man muss klein anfangen. Ich hoffe, dass wir nach der Predigt noch ein paar andere Ideen vom Heiligen Geist bekommen, wie wir Gottes Stimme hören und wie wir ihn in unser Leben reinlassen. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt, unser Herr Jesus Christus. Amen. Nachts werden wir von unseren Kindern häufig geweckt, also es wird immer weniger, aber zu 90% aus folgendem Grund. Aus einer kleinen Kehle ruft ein kleiner Junge:
Ich hab Durst.
Und es klingt manchmal so existenziell, dass es besser ist, sofort zu reagieren, bevor die anderen aufwachen. Und aus irgendeiner Tiefe heraus antwortet dann die beste Ehefrau: Hannes, greif mit deiner Hand über den Kopf, da ist dein Becher. Und dann passiert es und dann hört man nur so, man denkt, atmet der noch oder? Und irgendwann, der arme Junge, tagsüber kriegt er von den Eltern nichts zu trinken. Durst, richtig schlimmer Durst, ist kaum auszuhalten. Das wissen nicht nur die Kinder in der Nacht, das wissen auch Wanderer an heißen Tagen oder Marathonläufer, das lassen wir zählen. Durst wirklich, es ist ein intensives Verlangen, ein intensives Empfinden. Das Wort allein schon, es ist althochdeutsch und steht für Trockenheit der Kehle. Es zieht sich alles zusammen, das Schlucken fällt schwer, der Mund ist staubtrocken, Durst quält, die Zunge klebt am Gaumen und dann irgendwann kommt diese lang ersehnte Quelle. Ja, man kommt da an oder die Sprudelflasche oder der Radler, was auch immer. Der erste Schluck rinnt die Kehle runter, kühl, frisch, pure Erlösung, der Durst ist gestillt. Kein Wunder, dass immer wieder vom Durst nicht nur im körperlichsten Sinn gesprochen wird. Wir können vom Durst auch im übertragenen Sinn sprechen. Und dann steht Durst für alles, wonach wir streben, wonach uns verlangt. Durst steht für Sehnsucht. Der Mensch ist ein durstiges Wesen und sein Durst wird immer nur für einen Moment gestillt. Irgendwann kehrt er wieder voll zurück, voller Verlangen, drängend und sehnend. So sind wir eben vom Schöpfer gemacht. In der Sprache der Bibel steht ein und dasselbe Wort für die Seele und der Durst eben. Die Kehle, nämlich Seele und Kehle, der Schlund. Das macht auch Sinn. Das ist ein ganzheitliches Bild aus dem Hebräischen. Die Seele und der Durst sind nahe Verwandte. Denn durch die Kehle geht alles, was uns am Leben erhält. Luft zum Atmen, Wasser, Nahrung, Stimmbänder, alles sitzt da. Unsere Seele dürstet. Wonach dürstet sie? Sie dürstet nach bedingungsloser Annahme, nach Liebe, nach Gemeinschaft, nach Gerechtigkeit, nach einem Ort, wo man zu Hause ist, nach einem Ohr, das zuhört, nach Augen, die uns sehen, nach Geborgenheit. Und so wie die Seele des Menschen als durstige Kehle gesehen wird, so wird immer wieder in der Bibel auch über Wasser geredet, wenn es darum geht, das Gute zu beschreiben, das Gott für uns hat. Und ich frage mich, gibt es einen ganz bestimmten, so den Grunddurst, dieser letzte und entscheidende Durst, das sich aus dem tiefsten Sein meldet? In Psalm 42, Vers 2 schreibt der Beter: Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Die durstige Seele schreit am Ende vor allem nach einem, nach Gott selbst. Am Ende kann nichts unsere Sehnsucht stillen. Wir bleiben irgendwie untröstlich, wenn wir nicht mit Gott selbst tief verbunden sind. So sind wir gebaut. Und Durst, einmal nochmal, ist kein Fehler. Es ist keine Schwäche, es ist vielmehr ein Zeichen des Lebens. Deine Sehnsucht ist keine Schwäche, sie ist ein heiliger Ruf. So wie der Theologe Augustinus formulierte: Unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir, oh Gott. Wir sind dazu bestimmt, mit Gott zu leben. Wir brauchen diese Nähe und diese Gegenwart Gottes. Und wir brauchen auch die Hoffnung zu wissen, dass in all dem Chaos, in all dieser Trockenheit, was wir so manchmal finden, der Gesellschaft, der Seelen, dass da immer noch einer da ist, der regiert und der immer noch jeden Tag wirklich frisches Wasser für uns hat. Und wir brauchen auch die Hoffnung, dass wir eines Tages nicht einfach vertrocknen, so auslöschen, sondern heimkehren zu dem, den wir von Angesicht zu Angesicht sehen. Und das ist unser inneres Schreien, wenn wir eine tiefe Sehnsucht, einen schmerzhaften Durst verspüren. Und da gibt es auch jemanden, der geschrien hat. Er schrie in die Volksmenge hinein: Wen da dürstet, der kommt zu mir und trinke. Jesus schreit. Jesus hat eigentlich nie geschrien. In Jesaja steht, er wird nicht schreien. Also er wird nicht rumplären und irgendwas wie so ein Verkäufer. Er wird sein Reich aufbauen in Treue, in Besonnenheit, so wie Jesus es eben tat. Aber es ist interessant, er schreit zum einen, weil es einfach richtig viel Gaudi war, ein Riesenfest, er hatte kein Mikrofon. Und es könnte auch wirklich dafür stehen, als spüre er das innere Schreien, die innere Sehnsucht jedes Einzelnen, der sich auf diesem Fest befindet. Und am letzten Tag, also am achten Tag, dem Höhepunkt des Festes, stellt sich Jesus hin und schreit genau diesen Satz raus. Warum? Was wurde denn da gefeiert? Das Laubhüttenfest wurde gefeiert. Eins der wichtigsten und fröhlichsten Feste im Judentum. Es erinnert an die Zeit, als die Israeliten aus Ägypten ausgezogen sind und in so provisorischen Hütten gelebt haben. Und dann baut jede Familie so eine Art Hütte mit Zweige und Laub. Die soll Schatten und Schutz spenden. Aber man soll auch ein bisschen, also nicht alles zubauen, den Himmel sollte man sehen. Und dann wurde gegessen, gefeiert und manche schliefen auch da drin. Ihr könnt euch vorstellen, was für eine Party das für die Kinder war. Und diese Hütten, die symbolisieren Vertrauen in Gottes Schutz. Nicht in Häuser aus Stein, sondern in seine Gegenwart. Es ist ein Fest der Freude und ein Fest des Dankes. Also wir feiern auch Erntedank. Es wird gesungen, getanzt, gegessen. Und jeden Morgen gibt es eine Wasserzeremonie, ja, am Tempel. Man holte Wasser aus dem Teich Siloa und brachte es in so einer Wasserzeremonie, so eine Prozession, ging dann los. Und der hohe Priester kam zum Altar und goss es in eine Schale mit Wein zusammen, als Zeichen, dass Gott unser Versorger ist, dass Gott gegenwärtig ist. Es war auch zugleich eine Erinnerung an das Wasserwunder in der Wüste, wo Wasser aus dem Felsen kam und ein Ausdruck der Hoffnung, der Fülle und die Ausgießung des Heiligen Geistes, ein Vorausschauen. In Joel 3, Vers 1 steht, und nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch und eure Söhne und Töchter sollen weissagen, eure Alten sollen Träume haben und eure Jünglinge sollen Gesichter sehen. Es war so ein bewegender, emotionaler Moment, in dem Menschen einfach die Fülle des Lebens genossen. Das war ein Fest für die Gegenwart Gottes, ja, für die Fülle, wo sie die Fülle erflehten. Und dann kommt Jesus am Höhepunkt des Festes, am großen Tag des Segensrufes, an Tag 8, wo ganz besondere Rituale stattfanden, ganz besondere Segensrufe. Und dann kommt er da und sagt, hey, wen da dürstet, der kommt zu mir. Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Jesus predigt nicht, er schreit ein Angebot aus. Ich glaube, es gab bestimmt Menschen, die gedacht haben, ey, einem Fest der Freude, ja, kommt dann so ein Typ und schreit hier rum. Muss das sein? Hey, es ist überhaupt gar kein Angebot da. Wir sind mittendrin in einer Tradition. Go home. Du störst. Auf dem ersten Blick macht der Messias ein Angebot, obwohl keine Nachfrage da ist. Was ist die Folge? Die einen sagen, oha, ich merke, da ist doch eine Nachfrage. Der hat lebendiges Wasser, der trifft einen Punkt. Da wird irgendwas in meinem Herzen warm. Ich spüre, da ist doch eine große Not. Und sie sagen, das ist der Christus. Und die anderen sagen, hey, stört mich nicht in dieser Vorstellung, die wir haben von Gott und der Welt. Stört uns nicht in unserer Tradition. Wir wollen jetzt weitermachen. In Vers 43 bis 44 steht dann, es entstand Zwietracht und es wollten ihn einige ergreifen. Aber es kam noch nicht dazu. Wie ist es eigentlich heute? Im Grunde kannst du es ja mal ausprobieren, auf die Straße laufen und sagen, hey, da gibt's jemanden, der dich sieht, der dich liebt, und einfach so ein Angebot aussprechen, über Jesus reden. Und da sind auch oft geteilte Meinungen. Als 2011, 2012 in Marburg studiert habe und man sitzt so in der Bibliothek und liest und alles ist irgendwie für den Verstand und dann sitzen wir so da und mein Kumpel und ich so eine Abwechslung wäre mal gut, oder? Komm, wir gehen jetzt mal raus, wir beten und gucken, was Gott so vorhat mit uns. Ja, okay, komm, probieren wir es mal aus. Also beten wir, ja Jesus, wir wollen jetzt einfach rausgehen, gucken, was du mit uns vorhast. Vielleicht schenkst du uns einen Eindruck. Dann empfängt der Michi, hey, ich sehe da so eine Menschenmenge, so ein Halbkreis, so Jugendliche. Okay, gut, dann sind wir losgegangen. Und was wir überhaupt nicht auf dem Schirm hatten, es waren die Erstis, also Semester begann und da fand die Semester-Rallye statt. Die Ersti-Rallye, also von Station zu Station und ein bisschen Trinkspiele machen und so. Und und dann gehen wir da und sehen an der Elisabethkirche, an dem ganzen Vorplatz, da ist genau dieser Halbkreis. Jeder Zweite hat so eine Flasche und gute Laune und so. Nein, es ist doch keine Nachfrage da. Aber doch, das war schon das Bild, gell, was wir bekommen haben. Ja, komm, jetzt gehen wir hin. Ja, hi, Michi und Olli, wir glauben an einen Gott, der Wunder tut. Und irgendwie hat Gott gesagt, wir sollen hierher kommen. Gibt es jemanden, der so einen Schmerz hat innerlich? Weil er sagt, das verstehe ich nicht und ich brauche da wirklich Gebet. Und es passierte genau das. Die einen sagten, kneif mich mal, das ist doch jetzt nicht real, oder? Was wollen die? Die anderen, da plötzlich kommt ein Mädchen vor und sagt, meine Freundin wurde gestern in Mannheim vergewaltigt. Ich habe einen Riesenschmerz. Okay, dann alle, die jetzt beten wollen, kommt mal bitte her. Die Flaschen abgestellt. Und dann standen wir da an der Kirche und haben gebetet. Und es ist einfach was passiert. Gott hat da einfach etwas ausgelöst, eine Atmosphäre, da hat sich irgendwas verändert. Wir haben noch so lange mit denen gesprochen. Und es ist genau das, wenn jemand Durst hat, der darf kommen. Ihr Lieben, wir leben in einer Zeit, in der viele Menschen mit einem Gefühl leben, das schwer zu benennen ist. Wir sind ständig beschäftigt, aber oft innerlich leer. Wir sind super vernetzt, aber innerlich irgendwie, ja, manchmal abgeschnitten, einsam. Wir erleben vieles, aber oft nicht wirklich präsent. Psychologen nennen das ja irgendwie geistige Erschöpfung, Seelenmüdigkeit, innere Leere. Wir sind innerlich oft am Verdursten, nicht weil wir zu wenig erleben, sondern weil wir vielleicht an den falschen Quellen trinken. Und alle Menschen trinken. Es gibt viele Flüssigkeiten, die man trinken kann, die leider ungesund und teilweise sehr giftig sind für unser Herz. Aber wo stillst du deinen Durst? Mit Arbeit, mit Ablenkung, Anerkennung, Konsum. Nichts davon kann unsere Seele, wie der Psalmist schreibt, sättigen. Das sind alles so menschengemachte Zisternen, keine frische, saubere Quelle. Neulich erzählte mir einer, er habe ein Herz für Menschen, die süchtig sind, aber nicht wissen, dass sie süchtig sind. Ich dachte, oh krass, okay. Er möchte Räume öffnen, wo Menschen plötzlich merken und eine Offenbarung bekommen. Ach stimmt, ich habe da ein Problem. Ich will Heilung, da muss etwas neu und heil werden. Ich will so nicht mehr weitermachen. Das hat mich so berührt. Ich habe ein Herz für Menschen, die süchtig sind, aber nicht wissen, dass sie süchtig sind. Es ist nicht genau das, was Jesus da gemacht hat auf dem Fest. Wie gut, dass Sehnsucht ein Signal des Lebens ist und keine Schwäche. Und Jesus spricht uns damals wie heute zu, komm zu mir und trinke. Und dann stellt sich Jesus stellt sich damit in den Mittelpunkt des Rituals. Das Wasser, das ihr hier hin und her tragt, das für die Fülle steht, für die Gegenwart, für Schutz, für Versorgung, für Leben. Ja, der steht jetzt gerade vor euch. Das bin ich. Nicht nur ein Symbol, sondern Realität. Jesus beansprucht die wahre Quelle lebendigen Wassers zu sein. Und er erfüllt die Prophetie, Jesaja 44, Vers 3, denn ich will Wasser ausgießen auf das Durstige und Ströme auf das Dürre. Ich will meinen Geist auf deine Kinder gießen und meinen Segen auf deine Nachkommen. Da macht diese ganzen Bilder, wenn Jesus über Wasser redet, doch wenn die Frau am Brunnen, ich habe für dich lebendiges Wasser. Du hattest schon 7 Hände und das und das und das. Und sie merkt, sie kommt in Berührung mit diesem frischen Wasser und merkt, ha, da gibt's einen. Und sie läuft und erzählt es allen. Aus dieser Perspektive, ein Gott, der sagt, ich habe Wasser, ich habe lebendiges Quellwasser. Ja, Jesus redet erst mit dem Bild vom Wasser und dann redet er ohne Bild vom Heiligen Geist, der nach Himmelfahrt ausgegossen wurde. Das feiern wir an Pfingsten. Lebendiges Wasser zu trinken und den Heiligen Geist zu empfangen, das ist dasselbe. Der Heilige Geist ist nicht nur irgendein höheres Wesen, irgendeine Kraft, sowas Nebulöses. Es ist Gott selbst in unserer Mitte. Gott ist auf Wohnungssuche und wir haben die Entscheidung in der Hand. Darf er einziehen oder nicht? Er sucht einen Tempel, wo er im Innersten wohnen kann, wo er als König einziehen kann und kraftvoll regieren kann. Und wenn du ihm Erlaubnis gibst, dann zieht er gerne ein und stillt die tiefe Sehnsucht. Was passiert dann? Der wird getröstet, denn der Heilige Geist ist ein Tröster. Es wird verstanden, der Heilige Geist ist ein Lehrer. Der wird Umkehr in Gang gesetzt, denn der Heilige Geist deckt auch Dinge auf, die eigentlich da nicht reingehören. Wenn er will, nicht so gerne im Dreck leben, er teilt sich das nicht so gerne, das Haus mit anderen Mitbewohnern, da wird von vor allem Jesus in den Mittelpunkt gerückt, denn der Heilige Geist hat ein Lieblingsthema und das ist Jesus. Wenn wir den Heiligen Geist in uns haben, dann wird Jesus wichtig und uns wird wichtig, was Jesus wichtig war. Und wir staunen über seine Hingabe und wir begreifen, was er für uns getan hat. Und wir empfangen einen tiefen Frieden, den die Welt nicht geben kann, weil wir endlich angekommen sind. Und wie kann Jesus einziehen, wie kann der Heilige Geist einziehen? Im Grunde hinkommen und ihm Vertrauen schenken. Er sagt nicht, so, jetzt aber mehr lesen. Noch mehr wissen, streng dich mehr an. Es geht nicht auch darum, primär besser zu werden, sich Mühe zu geben, gute Menschen zu sein, ist alles wichtig. Aber christlicher Glaube ist nicht zuerst Moral. Es geht auch nicht sofort primär um Glaubenssätze zuzustimmen, sondern es geht um diese Bewegung hin zu diesem Jesus, der sagt, ich will dich bei mir haben. Es geht darum, dass er in uns lebt als Quelle, immer in den Tälern und wenn wir vor Glück taumeln, wenn alles gut ist. Er in uns immer. Das ist eine Beziehung. Jesus zu trinken heißt dann, bewusst Zeit mit ihm zu verbringen. Nicht als Pflicht, sondern wirklich als Trinken. Den Sabbat zu heiligen, ein Ruhetag. Nicht als religiöse Regel, sondern wirklich als heilige Pause. Diesem Durst Raum zu geben. Gebet nicht als Pflichtübung, sondern als Atem der Seele. Hineinkommen in diesen Geist der Kindschaft, der Papa, ich muss dir was sagen. Papa, danke, dass du da bist. Und dann kommt und sprudelt alles raus. Gemeinschaft erleben nicht als Event, sondern als Raum echter Begegnung. Ja, was passiert dann? Wo der Geist einzieht, entsteht nicht so eine gepflegte Ich-Bezogenheit, sondern, und dann geht's los in Vers 38, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Hier steht, wie die Schrift sagt. Was sagt denn die Schrift? Die Schrift sagt in Hesekiel 47, Ströme der Heilung, Fruchtbarkeit und Leben. Es ist das Bild von Hesekiel, das er sieht, aus der Schwelle des Tempels fließt Wasser, am Altar vorbei. Es fließt erst knöchelhoch, hüfthoch, höher, höher, alles voll mit mit Wasser und es will raus. Aus den Wänden, raus zum Tor. Es fließt und es ist einfach ein Strom, das durchfließt, so raus in die Nation. Und alles, was in Berührung mit dem Wasser kommt, links und rechts, wird fruchtbar. Alle Arten Obstbäume. Ernte, jeden Monat eine Ernte. Ein Bild, ja, das sich schon verheißen. Ne? Also es gibt Prophetien, die schon verheißen wurden. Also das könnte eine Prophetie sein, dass sie den Tempel wieder eingenommen haben. Aber auch dann, was passiert ist mit Jesus. Ja, Jesus ist gestorben, sein Blut ist vergossen, Leben, neues Leben ist entstanden. Es kam auch Wasser raus. Ja, der Speer, pft. Und es steht für Leben. Jesus kommt, schenkt Lebensströme, Friedensströme, Gnadenströme, Heilungsströme. Und wenn er wiederkommt, passiert genau das Gleiche nochmal in Massen. Und das passiert jetzt schon. Das passiert. Und wir dürfen damit beteiligt sein. Christus in uns mit diesen Strömen. Du wirst plötzlich ein Mensch, der nicht nur empfängt, sondern weitergibt. Du wirst zur Quelle von Friede, Freude, Geduld, Liebe und Trost. Eine Veränderung von innen nach außen. Man wird merken, dass der Geist in den Menschen lebt. Ja, dass der Christus in dir, in der Uni, in der Schule, da ist ja irgendwas Frisches. Es ist kein abgestandenes Zisternenwasser, das stinkt, sondern es ist was Frisches. Man möchte gerne mit dir sein, weil du kein Energiesauger bist, sondern weil Leben entsteht, Frische entsteht, wenn Leute mit dir abhängen. Jesus hat für uns Ströme lebendigen Wassers und keine Wassertropfen. Er hat so viel Liebe, so ein Strom an Gnade für uns. Er gießt es aus und es fließt über. Es sind Ströme, es sind keine Wassertropfen. Wir verwalten nicht, wenn Christus in uns lebt, dann verwalten wir nicht den Mangel, sondern die Fülle. Und wenn wir das wissen, ich kann das nicht. Es geht um den Strom in dir. Und er freut sich, dass er mit diesem Strom wirken kann. Und wenn man das weiß und aus diesem Bild des Vater unser bittet, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, dann es gibt kein Empfangen der Gnade Gottes, ohne weiterzugeben, weil bei ihm der Überfluss ist. Weil bei ihm er will nicht, dass wir austrocknen. Und wenn du heute da bist und denkst, ich fühle mich, da gibt's schon so Dinge, ich kann den Menschen oder der Person nicht vergeben. Und Gott lädt dich aber ein, das zu tun, weil es sein Wesen ist. Er kommt mit Heilungsströme rein und will mit dir einen Weg gehen. Du kannst mit ihm das, aber er will einen Weg gehen. Es ist ja auch schwierig, manchmal Menschen zu vergeben. Aber wenn man aus diesem Gnadenstrom denkt, Gott will nicht, dass ich vertrockne, dass ich hier länger in der Wüste sitze. Gott will nicht, dass ich hier länger einsam bin oder was auch immer. Du kannst jetzt einfach das, was der Heilige Geist dir aufdeckt, er will jetzt mit diesem Gnadenstrom kommen, mich überfluten, dass ein Weg plötzlich erkennbar ist und ich zu der Person gehe und den Kontakt suche und nach Versöhnung bitte oder ich vergebe dir oder was auch immer. Aber mit dem Heiligen Geist ist es möglich, weil eben dieser Fluss da ist. Von uns aus, wenn wir das mit unserer eigenen Kraft machen, sind halt Wassertropfen irgendwie. So, ich probiere es halt, ja. Und dann merkt man so ein Tröpfchen. Aber wenn wir das aus der Perspektive dieses Flusses machen, dieser Gnadenfluss, dann ist Gott einfach bei uns, hilft uns. Wir gucken gerade mit den Jugendlichen The Chosen und da wird es einfach so sichtbar, wie die Jünger, die sitzen so da mit Jesus. Und da kommen Pharisäer rein und haben so theologische Fragen und so. Und plötzlich kommt diese Frau rein, die Maria, und hat Ströme der Liebe für Jesus. Sie hat pures Nadenöl gekauft. Jahresgehalt verschwendet sie für Jesus. Weil sie erlebt hat, Jesus hat sich für mich verschwendet. Er hat alles gegeben für mich. Also will ich das auch. Sie ist so berührt und direkt. Sie ist einfach in diesem Strom der Liebe, geht all in. Ein Sack Geld, zweiten, dritten, vierten, keine Ahnung, wie viel Säcke Geld dahin lagen und sagen so, hier zu der Verkäuferin, nimm alles, kannst noch Rest Urlaub machen. Ich brauche das Nadenöl jetzt für Jesus. Und sie kommt und salbt Jesus. Und die anderen Jünger, macht das Sinai. Aber hätte man, könnte doch und das und jenes und die sind mit dem Kopf irgendwie beschäftigt. Macht das jetzt Sinn? Ist das gut, was sie da jetzt macht? Die Pharisäer, die konnten damit überhaupt nichts anfangen. Aber genau das ist ja im Grunde genau das, was Jesus möchte. Dass wir Antwort geben und wissen, wenn wir Jesus in uns haben, kommen wir nie, nie zu kurz. Das ist die Ursünde. Du hast alles, du hast Ströme, alles, alle Bäume. Nee, der Mensch hat immer die Angst, zu kurz zu kommen. Und es ist wieder eine Möglichkeit. Jesus sagt, ich zeig euch, dass du nicht zu kurz kommst. Der Vater sagt, ich schicke meinen Sohn und damit ist alles bewiesen. Und jetzt noch eins drauf. Er fährt zu mir in den Himmel und dann kommt der Heilige Geist in euch. Und jetzt müsst ihr überhaupt gar keine Angst haben, zu kurz zu kommen. Christus in euch, die Fülle. Lebensstrom, Liebesstrom, Heilungsstrom, Gnadenstrom. Vielleicht bist du heute innerlich trocken, vielleicht kämpfst du, vielleicht bist du müde. Dann gilt dir dieses Wort, dieser Ruf von Jesus ganz persönlich. Komm zu mir, trink, du wirst leben und du wirst zur Quelle. Amen.